Deutschlandfunk. Das Feature.
Vorspiel.
Leute wie Anja Harteros, René Pape, Annette Dasch haben hier gesungen.
Ich kann mich erinnern an Etats, als ich nur Assistentin war. Davon sind jetzt 10% so ungefähr übrig.
Wenn irgendwelche Stars engagiert waren, gab es sogar Menschen, die dann sagten, nur um an eine Opernkarte zu kommen, bin ich jetzt schon in der Theatergemeinde.
Placido Domingo, Agnes Balzer und all diesen Leuten habe ich zusammen auf der Bühne gestanden. Mit Francisco Arreiza habe ich Hoffmanns Erzählungen gesungen.
Seit aus Berlin regiert wird, hat Bonn seinen Kulturetat kürzen müssen. Jedes Jahr ein bisschen. 2011 kam dann der große Schnitt. Kein Geld mehr vom Bund für die einstige Hauptstadt mit der glanzvollen Hauptstadtoper. Von nun an sollte die Stadt ihr Theater allein bezahlen. Ein Theater mit 3 Sparten und 3 Spielorten. Am teuersten das Opernhaus für über 1000 Leute.
Zu teuer!
Man muss sich dann schon zur Sparte Oper insgesamt bekennen. Das tue ich im Übrigen, weil ich mich genau erinnern kann, dass ich als kleiner Junge, ohne das zu wissen, immer Opermelodien im Kopf hatte. Wenn ich Schulfunk hörte, dann war es die Zauberflöte als Eingangsmelodie. Oder wenn ich Verwandte begleitete zum Schützenfest, dann gab es da den Jägerchor. So, ich liebe selbst Opern.
Aber
da Bonn nun mal eine Beethovenstadt ist, müsste eigentlich der Schwerpunkt dann darauf liegen, dass man ein Haus hat, in dem man Beethoven besonders gut präsentieren kann. Und das ist wahrscheinlich kein Opernhaus, sondern das ist dann eine Konzerthalle.
So sprach Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch, SPD, im März 2011. Er ließ die Bürger im Netz zwar Sparideen diskutieren,
aber
am Ende entschied die Mehrheit im Stadtrat. Für die Spielzeit 2013-14 sollte das Theater noch einmal 3,5 Millionen Euro weniger Geld bekommen.
Ein Minus von über 10% des vorherigen Etats. Der neu errechnete Gesamtkostenzuschuss 26.980.700 Euro.
Der langjährige Generalintendant trat ab.
Die Kunst des Sparens.
Ein Lehrstück aus dem Bonner Stadttheater.
Von Ulrike Bajor.
Im September 2013 begann die erste Spielzeit des neuen Theaterchefs. Er war vorher in Chemnitz, ein erfahrener Mann also.
Das Budget in Chemnitz war so, wie das Budget in Bonn sein wird, wenn wir die 3,5 Millionen eingespart haben.
Bernhard Hellmich, Generalintendant.
Es ist ein sehr merkwürdiger Widerspruch in dieser Stadt, dass die Oper zwar hervorragend besucht ist, aber ein miserables Image hat. Das hat sicher was damit zu tun, dass ein Oberbürgermeister öffentlich die Oper als ein fast asoziales Unternehmen attackiert. Aber der ist nicht die Ursache, sondern greift nur eine Stimmung auf, die es in dieser Stadt sehr lange gibt. Da herrscht immer noch der Glaube vor, dass das eine Institution ist, wo reiche Leute ihre Klunker zeigen. Und es gibt ganz viele, die auf diesem Vorurteil surfen und dieses Vorurteil nähren und den Eindruck erwecken, wenn man diesen merkwürdigen reichen Leuten dieses sozial nicht relevante Spielzeug nun mal wegnehme, dann könnte das die Stadtfinanzen sanieren.
Die Zahlen sprechen zunächst mal gegen diese These, denn die Oper hat keine Auslastungsprobleme. Die Vorstellungen sind sehr gut ausverkauft. Gleichwohl, also die Identifikation der Bürger mit ihrem Theater, die könnte noch größer sein.
Martin Schumacher, Kultur-, Wissenschafts- und Sportdezernent der Stadt Bonn.
Als ich mein Amt antrat, habe ich die Parole ausgegeben, es gibt keine Exception culturelle. Das heißt, auch die Kultur muss dazu beitragen, dass der Haushalt konsolidiert wird. Denn nur so kann Kultur auch verlässlich und nachhaltig finanziert werden und auch erhalten werden. Und ich denke, dass die 3,5 Millionen verkraftbar sind. Der neue Intendant wird es jetzt beweisen müssen.
Das ist hier vielleicht das Wichtigste und Effektivste, dass man sich an das Prinzip hält, eine sehr genaue Planung zu machen, sehr genau zu sagen, was man wofür ausgeben möchte und das dann übers Jahr auch einzuhalten. Das ist auch etwas, was in Theatern in den letzten 20 Jahren überall selbstverständlich geworden ist. Hier war das bedingt durch ein etwas antiquiertes Verwaltungssystem durchaus nicht selbstverständlich. Es gibt eine positive Besonderheit, dass die Stadt die Tarifsteigerungen während der gesamten Laufzeit meines Vertrages übernimmt.
Hinzu kommt jetzt noch 1 Million aus der Rücklage. Das ist die sogenannte Anpassungshilfe, die Herr Hellmich deshalb braucht, um die Kürzungsvorgabe von fast 10% auf einen Zeitraum von 3 Jahren verteilen zu können.
In seiner ersten Spielzeit muss Bernhard Hellmich das meiste einsparen.
2,5 Millionen.
Und am meisten sparen lässt sich dort, wo auch das meiste Geld gebraucht wird. Beim Musiktheater.
Ja, das Gebäude ist ja Anfang der 60er, Mitte der 60er errichtet worden. Dementsprechend haben wir auch diese Architektur.
Wie ein gestrandeter Kreuzfahrer hockt das Opernhaus auf der Rheinpromenade.
Und entsprechenden Aufwand bei der Gebäudeerhaltung haben wir auch. Die Problematik bei uns ist ja, dass wir ein Eigenbetrieb sind der Stadt. Das heißt, wir verfügen über einen eigenen Etat, aber nicht bei allen Dingen. Viele, gerade die größeren Bauprojekte, die werden vom städtischen Gebäudemanagement übernommen.
Vor dem Eingang steht der Hausmeister im Wind. Er passt auf, dass von oben nichts runterfällt.
Mein Name ist Markus Erdmann. Ich bin zurzeit freigestellter Mitarbeiter der Hausverwaltung hier in der Oper. Ja, wir sehen hier den Bereich, das Vorbau, das ist das Raucherfoyer. Das sogenannte heißt noch so traditionsgemäß, obwohl natürlich nicht mehr geraucht werden darf. Hier sehen wir natürlich schon so die Zustände. Da oben ist unser Operndirektor.
Der Operndirektor steht direkt hinter den Plakaten der aktuellen Spielzeit.
Tosca.
Aida.
Pinocchio.
Written on Skin.
Jesus Christ Superstar.
Wir werden jetzt hier eine spannende Stelle sehen. Dieser Balkon, der ist nicht mehr so richtig tragfähig, der ist marode, der muss gemacht werden. Das ist aber schon seit einem halben Jahr so. Das war auch einer der Gründe, warum unsere alljährlich stattfindende Silvesterparty nicht stattfinden konnte. Konnte einfach aus Sicherheitsgründen, dass sich da keiner verletzt im Dunkeln. Das Haus lebt davon, dass es ein sehr starkes persönliches Engagement der einzelnen Mitarbeiter gibt. Und trotz der Fallstricke und Stöcke, die einem so zwischen die Beine geschmissen werden, ist die Motivation eigentlich noch sehr hoch. Und wenn man jetzt natürlich hört, dass von Seiten der ganz oberen Stadtführung noch mehr eingespart werden soll, beziehungsweise vielleicht sogar das Opernhaus fusionieren soll mit Köln, beziehungsweise dann vielleicht geschlossen werden soll.
Gerücht.
Also ich habe dazu eine ganz klare Haltung. Ich kenne in Deutschland keine einzige gelungene Opernfusion. Kultureinrichtungen verlieren ihre Identität, wenn sie fusioniert werden.
Sofortmaßnahme.
Das ist in der Tat das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist. Niedrige Eintrittspreise bei einem Publikum, das man als nicht wirklich arm bezeichnen kann. Und wir haben deshalb zunächst mal die Eintrittspreise auf ein Level angehoben, wie man es in vergleichbaren Städten hat.
Der Intendant sorgt für Diskussionen im Stadtrat.
Aber nach meiner Wahrnehmung war man sich schnell darüber einig, dass nachdem 3 oder 4 Jahre keine Erhöhungen mehr stattgefunden haben, eine moderate Erhöhung nötig ist. Und Herr Hellmich hat ja nicht einfach nur linear die Preise angehoben, sondern er hat ein ganz neues Preissystem eingeführt.
Also dass man zum Beispiel für ein Musical mehr bezahlt als für eine normale Opernvorstellung, für eine ganz große Opernvorstellung mehr als für ein modernes Stück und dass man samstags mehr bezahlt als mittwochs.
Neu, teuerste Karte, große Oper, Wochenende, 110 Euro.
Alt, teuerste Karte, 81,40 Euro.
Niedrigster Preis, alt und neu, 11 Euro.
Dazu ein System von Ermäßigungen.
Und?
Also diese geringere Preiskategorie, die ist sehr klein geworden, ja. Ein Sprung dann von 60 Euro eine Reihe weiter vorne. Und den kann ich nicht nachvollziehen. Es ist schön, dass es noch ein paar Plätze gibt für Leute, die nicht so viel Geld haben.
Wir haben ein Abonnement, ein Premieren-Abonnement. Den Preis weiß ich gar nicht, weil das ja fortwährend läuft. Wir möchten ja auch hingehen.
Also ich kann das nicht so gut beurteilen. Wir gehen ja nicht so sehr oft in die Oper. Und diese Karten haben wir auch geschenkt gekriegt.
Sind ja trotzdem stark subventioniert.
Wir sitzen in der siebten Reihe, ne? Das ist die Preisklasse, also kostet 53 Euro jetzt. Fahren Sie mal nach Düsseldorf, oder wenn Sie jetzt zu einer dollen Aufführung nach Berlin oder wohin, auch München fliegen wollen, das wäre es ein vieles weiter, mehr, ne? Und teurer. Da sitzen wir doch schön hier.
Es hat uns niemand gekündigt, weil die Preise angestiegen sind. Wir können es aber dadurch auffangen, dass wir dann in ein Abo nur noch 3 und nicht 4 Opern reintun und es sonst mit etwas billigeren Veranstaltungen füllen. Wir haben uns aber auch da bemüht, dann bei den Gruppen die Preise noch mal etwas günstiger zu machen. Das heißt, also unsere Marge, von der wir unsere Mitarbeiter bezahlen, da noch etwas geringer zu halten. Allein die Gehälter und die Löhne sind gestiegen, einfach die Tariflöhne. Und irgendwann muss sich das auch in den Eintrittspreisen niederschlagen.
Elisabeth Einecke-Klövekorn, Vorsitzende der Theatergemeinde Bonn.
Wir haben etwa 8000 Mitglieder, über 1000 Jugendliche und Kinder. Und unser größter Einzelbereich sind die Familienabos. Im Grunde sind wir mit jeder Sparmaßnahme der Stadt etwas näher zusammengerückt.
Die zweite Maßnahme.
Es ist 19 Uhr, das ist das erste Zeichen für den Beginn der Vorstellung. Tosca, noch 30 Minuten bis zum
Ein Sonntagabend, Anfang Februar, hinter der Bühne.
Mein Name ist Carsten Sandleben. Ich bin einer von 2 Inspizienten am Theater Bonn im Bereich Musiktheater, also zuständig für Oper und Ballett. Ich mache das seit August 2008, also bin jetzt im 5. Jahr. Der Herr Helmich ist sehr viel präsenter, der besucht sehr viel mehr Proben, der besucht auch, würde ich sagen, jede dritte Vorstellung hier in der Oper. Der guckt sich an, wie die Leute so arbeiten. Also er zeigt sich. Auf der anderen Seite herrscht eine große Unsicherheit, weil der große Sparhammer, der jetzt kommt, ist es allen noch nicht so richtig klar, was bedeutet das für die Zukunft? Wie geht es weiter?
Für die Deko, Achtung, für Hauptvorhang, sehr schnell auf. Macht ihr mal den Hauptvorhang bitte auf.
Fünf Monate ist die Spielzeit alt. Das Publikum hat den neuen Intendanten und die neuen Preise akzeptiert.
Aber
die Mitarbeiter machen sich Sorgen.
80% des Gesamtetats sind Personalkosten.
Dadurch ist natürlich das Personalbudget das, was man sich am ehesten angucken muss, wenn man Einsparungen vornimmt.
Gehen wir den Weg nicht mit, kann es sein, dass sie uns abschaffen. Gehen wir den Weg mit, heißt es, ach, sie an, die können immer noch sparen.
Wir wollen nicht Theater verhindern, im Gegenteil. Wir haben selbst Spaß daran, wir wollen es ermöglichen.
Montag früh. Büro des Personalratschefs.
Mein Name ist Thomas Schröder.
Und seines Stellvertreters.
Willi Ganser.
Auf dem Schauspielgelände Bonn-Beul.
Jetzt haben wir noch ein dünnes Hemdchen an mit ganz vielen Löchern drin. Und wenn wir jetzt wieder durch die 3,5 Millionen da Löcher reinschneiden, muss man aufpassen, dass das Ding nicht runterfällt.
Ist ein Intendant gekommen, der nicht inszeniert. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass ein Intendant sich alle Produktionen im Prinzip begleitend anschauen kann, kann lange Gespräche mit den Bühnenbildnern, mit den Regisseuren führen und kann natürlich seine Varianten mehr mit einbringen. Das, denke ich, ist schon eine große Möglichkeit, wo man auch sparen kann.
Aber
Mir sind eine ganze Reihe von Stellen aufgefallen, die Theater in der Größenordnung Bonn heutzutage nicht haben. Zum Beispiel eine extrem große Anzahl an Bühnenbildassistenten. Es finden sich auch in allen Abteilungen immer wieder Stellen, wo man den Eindruck hat, dass die perspektivisch, wenn man ein bisschen was in der Abteilung ändert, an den Abläufen von anderen Leuten übernommen werden können.
Wir haben jetzt zum Beispiel den Auftrag gehabt, aufsteigende Seifenblasen zu machen. Ja, klingt jetzt irgendwie relativ simpel, aber...
Montagvormittag. Opernhaus, Erdgeschoss, Requisite.
Meistens läuft das dann über die Assistenten, also die Ausstattungsassistenten, die uns dann irgendwie so ein bisschen vermitteln zwischen dem, wenn wir halt sagen, ja, also aufsteigende Seifenblasen ist nicht so einfach, die steigen zwar auf, nach 3 Metern fangen die aber wieder an runterzufallen, dann müssen wir halt wieder über den Assistenten kommunizieren mit dem Regie-Team. Der Effekt hat zwar funktioniert, aber war dann doch nicht mehr so angebracht in dem Stück, sage ich mal. Wir sind nicht die, die inszenieren.
Joachim Schowalter, Leiter der Requisite am Theater der Stadt Bonn.
Was aber leider immer mehr mein Job ist, ist Lücken zu füllen und irgendwie noch effektiver zu arbeiten, gucken, wo man noch was rausholen kann und eigentlich auch so ein bisschen die Leute wirklich noch mehr auszuquetschen, noch mehr rauszuholen aus der Arbeitszeit, die sie hier haben.
Das ist von der Tosca, genau. Und da haben wir eine Videoprojektion jetzt drin stehen. Das ist komplett die Leinwand hier und diesen Ausschnitt, da sieht man dann...
Dienstagmorgen, Opernbühne, Kulissenaufbau für AIDA.
Und von vorne hat der Zuschauerraum nachgebaut.
Ja.
Und sowas wird in den Werkstätten gemacht, ja? Das ist... Dieses Holz sieht ja genauso aus wie Zuschauerraum. Und das haben die Malerwerkstätten wirklich super hingekriegt. Da oben, das ist ja Holz, das ist kein Marmor. Ja, sieht aus wie der Marmor, den wir im Zuschauerraum haben. Ne? Da kommt Kunst wirklich von Können bei denen. Das ist super.
Peter Lührenbaum, technischer Betriebsdirektor und stellvertretender technischer Direktor.
Okay, jetzt sind wir hier auf der Unterbühne. Und die Unterbühne ist auch von Baujahr 65, also 1965 mit dem Haus in Betrieb gegangen. Entspricht auch nicht mehr ganz den heutigen Vorschriften. Also würde man heute so nicht mehr abgenommen bekommen. Ne? Mit dem Bestandsschutz fahren wir das noch. Wir machen viel selber. Wir haben noch eine maschinentechnische Abteilung. Das sind Leute, die Schlosser oder Elektriker sind und die Maschinerie genau kennen. Das ist Gold wert am Theater, weil man hat... Natürlich Ausfälle, nicht unbedingt zwischen 7 und 15 Uhr, wenn die Firmen parat sind, sondern das passiert dann eben abends bei einer Vorstellung oder vor der Vorstellung steigt irgendwas aus. Und durch diese Einsparung die letzten 20 Jahre sind nicht viel frische Leute nachgekommen. Das heißt, das Durchschnittsalter auf der Bühne liegt knapp bei 50. Wir haben die Bühnentechnik, sag ich mal, halbiert hier auf der Bühne. Die ist definitiv halbiert. Wir proben aber morgens nicht mehr, wenn wir abends spielen. Das wurde früher gemacht.
April. Die 7. und letzte Premiere der Spielzeit im Musiktheater wird vorbereitet. Thais, eine Oper von Massenet.
Hier ist die Damenschneiderei. Wir haben 2 Werkstätten. Die Werkstatt hier in der Oper, im Gebäude der Oper und die... im Schauspiel. Wir sind ca. 50 Personen, allerdings sind die wenigsten davon Vollzeitbeschäftigte. Also wir sind ja schon stark geschrumpft. Also wir hatten zum Beispiel in der Oper 2 Damengewandmeisterinnen und 2 Herrengewandmeister, da ist jetzt nur noch 50% übrig.
Unterm Dach des Opernhauses zeigt die Kostümdirektorin Adelheid Pohlmann Zeichnungen. Röcke wie weiße Tulpenblüten.
Hier sehen Sie, wie die Figurine aussieht. Das ist eben diese Blätter. Wir haben das vereinfacht. Sie hat sehr viele Blätter gezeichnet. Wir haben uns dann auf 3 geeinigt, damit der Aufwand geringer ist. Und das ist schon eine Methode, sozusagen das runterzubrechen auf das, was wir schaffen können.
Fort, du Hexe!
Sanga, komm! Gib's deinen Herrn!
Lass mich! Lass mich!
Thank you.
Knecht und deinen Herrn.
Was ist das?
Probenpause. Opernhaus-Kantine.
Mein Name ist Anjara Barz. Ich bin Mezzosopran. Angefangen hier habe ich als lyrischer Mezzosopran, habe die Hosenrollen alle gesungen. Und jetzt inzwischen singe ich mehr Charakterpartien, bin ins dramatischere Fach, wie das halt so ist, wenn man älter wird. Die Partien sind anders für mich, also finde ich wesentlich interessanter. Carmen zum Beispiel oder jetzt aktuell im Ein Traum, ein Leben, diese Hexenrolle, die ich da habe, die auch sehr speziell ist, das sind schon Rollen, die mich sehr, sehr interessieren. Ich bin hier auch Ensemblesprecherin am Haus.
Anjara Barz ist, was ihren Vertrag angeht, eine Exotin, seit 1993 in Bonn.
Unkündbar.
Was aber nicht bedeutet, dass man dann auch noch als Sängerin arbeitet oder als Sänger arbeitet an dem Haus. Auch dann ist es wichtig, dass man noch eine Qualität hat, die sich auf der Bühne sehen lassen kann. Sonst ist das Theater der Person gegenüber verpflichtet, irgendwie eine andere Arbeit zu finden.
Die meisten fest verpflichteten Künstler kommen und gehen mit dem Intendanten.
Ensemble-Schauspiel:
8 Damen, 13 Herren.
Oper:
5 Sängerinnen, 10 Sänger.
Das ist unglaublich wenig. Wir spielen ja nicht mehr so viel. Das Repertoire ist ja ausgedünnt. Aber wir haben zum Beispiel im Moment keinen festen lyrischen Sopran am Haus, keinen leichten, soubrettenhaften Sopran. Also sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. In meiner ganzen Zeit am Theater habe ich das noch nicht erlebt. Wir haben keinen Spieltenor. Ja, wir haben viele Fächer überhaupt gar nicht besetzt.
Pause!
Wir haben zum Beispiel keine Soufflöse mehr, keinen Sprachcoach mehr.
Lass mich, lass! Mai 2014. Anzahl der Mitarbeiter des Stadttheaters Bonn künstlerisch tätig.
176.
Inklusive leitender Mitarbeiter von Requisite, Kostüm, Bühne, Maske, Licht, Ton.
Nicht künstlerisch tätig?
208.
Macht 384.
Im Januar 2013 waren es noch 416 Leute.
Also Personalabbau 32 Mitarbeiter. Eine ordentliche Einsparsumme. 1 Million mindestens.
Aber
der Intendant hat entschieden, die Zahl wird nicht veröffentlicht.
Blindes Sparen, indem man einfach jede frei werdende Stelle nicht mehr besetzt, ist im Theater natürlich tödlich.
Man hat über 10 Jahre auch das technische Personal nicht durchmischt mit jüngeren, älteren Leuten. Man hat auch oft willkürlich auf bestimmte Bereiche zugegriffen, wo sich eben gerade ergeben hat. Und das muss man ein bisschen neu strukturieren.
Joachim Bauscher.
Ich war lange Jahre geschäftsführender Direktor am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden und bin hier in Bonn in einer Notsituation eingesprungen.
Der kaufmännische Direktor ist seit langem krank.
Um dringende Finanzfragen zu klären und auch einige notwendige strukturelle Änderungen in den Abläufen des Betriebes zu begleiten.
Werkstätten zusammenlegen?
Abteilungen neu zuschneiden?
In einem Theater, das ein Amt der Stadt ist?
Ich könnte mir vorstellen, wenn das Haus ein richtiger Eigenbetrieb wäre, dass da durchaus einige Potenziale auch in so einem Haus noch zu heben wären. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich, Strukturen mal zu verändern.
Opernhaus, zweiter Stock.
Mein Name ist Andreas Meyer, ich bin der Operndirektor hier am Theater Bonn.
Jeder Intendant stellt ein neues Leitungsteam zusammen.
Aber
einen Operndirektor gab es vorher nicht, auch keine Schauspieldirektorin.
Zahlt der Intendant das von seinem eigenen Gehalt?
Das Intendantengehalt ist auch nicht mehr das, was es mal war, sondern tatsächlich inzwischen eines, das auch Standards, wie sie in Nordrhein-Westfalen üblich sind, entspricht.
Helmich bekommt in der Tat nur noch die Hälfte des Gehaltes seines Vorgängers, rund 160.000 Euro. Und die Stelle des Operndirektors?
hat den wirtschaftlichen Aspekt der Budgets, die eingehalten werden sollen, gleichzeitig aber auch eben der größeren Freiheiten, das Budget tatsächlich zu verwalten und soll überhaupt den ganzen Betrieb etwas freier und dezentraler machen. Und das ist etwas, was in Bonn etwas spät ankommt.
Wir haben bei Übernahme der Intendanz durch Bernhard Hellmich darauf zum Beispiel verzichtet, weiterhin eine Operndramaturgie zu beschäftigen. Bernhard Hellmich und ich betreuen dramaturgisch die Stücke zusammen. Aber es ist natürlich jetzt auch als neue Aufgabe für mich hinzugekommen, also mich verstärkt zusammen mit der künstlerischen Betriebsdirektorin, die mit Beginn der nächsten Spielzeit dann zu uns kommen wird, mich um Besetzungsfragen zu kümmern.
Was war das? Hier liegt die Schlange. Nicht durch mich.
Die dritte Maßnahme.
Das andere, was wir getan haben, wir sind mit einer Kürzung von 10% über alle künstlerischen Etats gegangen.
Eine Mischkalkulation ist wichtig für die Spielplangestaltung.
Man muss sich einfach wahnsinnig hüten vor einer Schere im Kopf, die dazu führt, dass man also nur noch spart und nicht mehr an den eigentlichen Auftrag denkt. Bonn kommt durchaus auf der internationalen Opernlandkarte noch vor.
Insbesondere wollen wir ja sehr viel zeitgenössische Oper spielen, explizit Stücke des 21. Jahrhunderts. Und davon hatten wir zwei im Spielplan mit Pinocchios Abenteuer von Jonathan Dove und Written on Skin. Das andere Anliegen ist natürlich, Stücke zu spielen, die wirklich zum Repertoire gehören und wo sicher ist, dass ganz viele Besucher sich in dem Angebot auch wiederfinden.
Klar, man kann natürlich versuchen, immer mit todsicheren Titeln eine Bank zu buchen.
Aida,
Tosca,
Zauberflöte.
Aber das ist relativ schnell erschöpft.
Nun ist doch schlimmer, uns doch gut, dass sie nur liegt. Herr, das ist ein reicher Mann, wohl ein Fürst, vielleicht ein König.
Ein Beispiel. Der Traum, ein Leben. Eine Oper von Walter Braunfels, komponiert 1937 in Bad Godesberg bei Bonn. Es ist die zweite Inszenierung dieses Stücks überhaupt. So kann man Maßstäbe setzen.
Dass nicht ihr, dass jener andere ihn gestreckt, das grause Tier.
Da haben wir mit Endrik Wottrich und Manuela Uhl in den Hauptpartien zwei Sänger gehabt, die international unterwegs sind. Und es ist uns sogar gelungen, für eine sehr kleine Partie einen Weltstar wie Graham Clark hierher zu holen.
Maßstäbe in Besetzung und Inszenierung.
Budgetmaßstäbe.
Man sagt sich so eine Summe X und sagt, hier, willst du das machen? Manchmal hat man den Vertrag auch sehr spät. Das Budget für Kostüme und Bühne sind im Vertrag genannt, damit der Regisseur nicht sagen kann, was, ihr wollt mir jetzt keine lebenden Elefanten auf die Bühne stellen? Ich gehe, ich reise ab und verklage euch, dass man verantwortungsvoll handelt. Mein Name ist Jürgen R. Weber, ich bin Opernregisseur, Ausgebildeter. Ich habe in Bonn Der Traum, ein Leben inszeniert von Walter Braunfels. Ich kann sagen, dass wir insgesamt relativ weit unter dem Budget geblieben sind. Das weiß ich, also dass es da Luft gab.
Da darf man die Kreativität der Ausstatter nicht unterschätzen. Solange die natürlich aus dem Vollen schöpfen können, werden sie das nutzen. Aber die sind im Grunde alle bereit, da auch Veränderungen mitzutragen und da auch nach Lösungen zu suchen.
Es liegt auch ein bisschen daran, dass ich jemand bin, der gerne mit Sachen arbeitet, die vor Ort schon sind. Wir wussten, wir wollen was Skurriles haben für diese Kampfszene und diese Hochzeitsszene. Und sind durch den Fundus gerannt und haben uns dann die Sachen angeguckt. Es ist ja, sind ja oft in diesen Theatern gigantische Fundi quasi, also wo Tausende von, ich sag mal, Bühnenbildteilen rumstehen. Und haben gesagt, okay, das können wir nehmen, das können wir umbauen. Also genauso bei den Kostümen.
Ich komme aus Düsseldorf und schaue mir in Bonn eigentlich nur die Raritäten an. Die Inszenierung, gut, das Ganze ist ein Märchen, erinnert ja im ersten Teil sehr stark an die Zauberflöte. Und das wurde aber auch sehr schön herausgearbeitet und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ich komme jetzt aus Berlin her. Ich reise immer, um Raritäten zu sehen. Und ich bin ganz froh, dass auch eine Braunfelsoper jetzt aufgeführt wird. Aber ich finde auch gut, dass wir jetzt zum Beispiel Thais noch haben. Also es gefällt mir sehr gut, die Spielzeit. Ja.
Ziemlich interessant. Das Problem, das ich immer in Bonn habe, ist die Akustik des Theaters. Ja, das ist das einzige Problem. Sonst wäre alles perfekt hier. Die Sänger sind toll, die Inszenierungen sind immer sehr, sehr fantasiös. Das Orchester spielt gut.
Das Gebäude ist sicher diskussionswürdig, aber ich würde sagen, ja, es ist, dass Bonn sich da auch mit solchen Spielplänen, die auch interessant sind, eben, dass Leute auch von fern her kommen, auch positionieren kann, ja.
Ein anderes Beispiel: Aida, Regie Dietrich Hilsdorf. Ein berühmterer Regisseur, dafür nur eine Gastsolistin.
Aber die Triumphzugszene, eine Ausstattungsschlacht.
Zu teuer?
Antwort aus der Kostümabteilung.
Aida, das war nicht überbordend teuer. Das sind 250 Kostüme oder so auf der Bühne, aber ein Großteil des Fundus. Ganz vieles aus dem Fundus.
Und die Requisite sagt.
Wie jetzt Aida zum Beispiel, das weiß man schon, das ist ein Requisitenstück. Da sind, glaube ich, beim Triumphmarsch 150 Leute auf der Bühne und jeder kriegt irgendwas in die Hand. Das ist einfach viel, das weiß man schon im Vorfeld. Und wenn das dann auch noch eine Herr Hilsdorf inszeniert, den kennen wir schon langsam und das ist ein Mensch, der Requisiten schätzt und auch immer viel in seinen Stücken hat und dann wissen wir schon, okay, da brauchen wir mindestens zwei Leute, die das Stück betreuen, wenn nicht sogar in diesem Fall drei Leute.
Es freut alle in der Werkstatt, wenn sie was Besonderes zu tun haben. Das ist so. Aufwendiges Kostüm kostet Minimum eine Woche Arbeitszeit von der Vollzeitkraft. Das sind aber nur die Schneiderstunden, da sind noch nicht die Gewandmeisterstunden drin. Und das Material, 1.000 bis 2.000 Euro müsste man dann.
Ich muss alle Einkäufe begründen und auf ein Stück beziehen. Und da ist es so, dass von den Produktionskosten, ich weiß jetzt nicht, 4,7% oder irgendwie sowas, immer für die Requisite gedacht ist. Jetzt gibt's Stücke, die sind vielleicht vom Kostüm und von der Maske nicht so aufwendig. Da kann man dann reden drüber, dass wir vielleicht ein bisschen mehr kriegen.
Und es sind einige Kostümbildner auch hier natürlich, die hier gearbeitet haben zu den Zeiten, als es noch wesentlich größere Etats gab, die sich dann erst dran gewöhnen mussten. Aber auch die kriegen das, was sie optisch gerne zeigen möchten, dann schlussendlich doch auf der Bühne. Und haben sich auch dran gewöhnt, zu vereinfachen.
Und die Gagen?
Was kriegt denn zum Beispiel ein Regisseur wie Hilsdorf?
Psst.
Oder Weber?
Es hängt sehr davon ab, wie man sich privat aufstellt.
Eine Zahl nennt der Regisseur nicht. Eine Zahl ist wie eine Note im Wettbewerb. Wer viel verdient, ist viel wert.
Also ich denke, mit zwei, drei Inszenierungen pro Jahr kann man eigentlich prima leben.
Die Solisten gehen durchaus auch dann auf die Möglichkeiten ein, die wir bieten, wenn die Aufgaben, die wir an sie herantragen, ausreichend interessant sind. Sehr schön ist es ja auch, wenn man dann merkt, dass dieses Nebeneinander von Ensemblemitgliedern und dazugeholten internationalen Gästen durchaus nicht dazu führt, dass unsere Einheimischen, unsere hauseigenen Sänger da unbedingt schlechter abschneiden.
Wenn man sich vorstellt, dass der Beruf des Opernsängers ein akademischer Beruf ist, dass man studiert, jahrelang auch viele Entbehrungen in Kauf nehmen muss, viele Umzüge. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die Mindestgage eines Anfängers 1.600 Euro ist, brutto, dann ist das ja eine Aufwandsentschädigung. Und es steht in keinem Verhältnis zu dem, was zum Beispiel ein Orchestermusiker verdient im Orchester. Ein Tutti-Geiger ungefähr dreimal so viel. Dann ist es schon sehr, sehr ungerecht. Wir tragen unsere Haut zum Markte da oben auf der Bühne. Man hört jeden falschen Ton und Wenn man dann eben nicht keine hundertprozentige Leistung bringt oben auf der Bühne, hat das fatale Folgen. Dann werden die Verträge nicht mehr verlängert oder die Agenten vermitteln einen nicht weiter. Es hat wirklich sofort existenzielle Konsequenzen. Wir tragen für die Gesellschaft viel. Wir tragen kulturelles Erbe. Da sollte sich die Gesellschaft insgesamt drüber klar sein, ob sie das noch möchte.
Dadurch, dass man sich gerade in der Oper junge Stimmen holt und junge, sehr talentierte Sänger holt, die halt auch nicht so teuer sind wie die Stars und die Bonn als Sprungbrett nehmen, kann man auch wirklich ohne Qualitätsverlust was erreichen, weil diese jungen Leute, die sind ja auch total wild darauf, die wollen ja auch was und die sind einfach engagiert.
Ich heiße Rolf Brohmen und ich bin Finne. Jetzt ist es meine erste Spielzeit hier in Bonn.
Der junge Bassbariton hat in dieser Spielzeit viel gesungen. Angelotti in der Tosca, Ramphis in Aida, Sarastro in der Zauberflöte und in der Braunfelsoper eine Doppelrolle, den König und Massoud.
Fest in Deutschland zu sein und solche Rollen zu singen dürfen. Also es ist natürlich schon wichtig. Unsere Verträge sind für 2 Jahre meistens oder höchstens für 3 Jahre. Es hängt von mich selbst an, wie ich meine Arbeit machen kann, wie ich klinge, wie ich aussehe und wie mein Produkt zu diesem Haus passt. Weil meine Casa ist nichts Spezielles, etwas Spezielles. Ich bin kein 60-jähriger, große Welt, berühmter Bassist. Zum Glück hat meine Frau auch Arbeit.
Die einträglichste Vorstellung der Spielzeit 2013-14 in Bonn war Tosca.
Kosten rund 183.000 Euro. Einnahmen rund 490.000 Euro. Gewinn rund 307.000.
Wieso?
Populäre Oper, junger Regisseur, keine Gastsänger. 17 Aufführungen und eine Galavorstellung.
Die teuerste Inszenierung der ersten Spielzeit, ein Musical.
Kosten 747.000, Einnahmen 715.000, Verlust 32.000 Euro.
Jesus Christ Superstar. 24 Vorstellungen, fast immer ausverkauft.
Das hat natürlich auch was mit dem Auftrag ans Haus zu tun. Also es geht nicht nur darum, sozusagen ein Bildungsbürgertum anzusprechen, sondern breiteste Schichten der Bevölkerung einer solchen Stadt.
Dem Operndirektor ist klar, mit einem Musical gewinnt man kein Stammpublikum. Dazu bedarf es anderer Ideen.
Wir sehen jetzt eine Arbeit, die in 7 Tagen nonstop Kunstcamp entstanden ist. Das heißt, alles, was auf der Bühne passiert, an Sound, Musik, Filmbeiträgen, Texten, ist wirklich alles in der Zeit hier entstanden.
Osterferien 2014. Schauspielgelände Halle Beul.
Und ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Also ich bin Angela Merl, leite hier die Theaterpädagogik am Theater Bonn und im Rahmen von dem Projekt haben wir jetzt halt ein Kunstcamp gemacht in den Ferien, ein Ferienprojekt, wo die Jugendlichen in 5 Workshops intensiv zusammenarbeiten konnten mit ganz großartigen Künstlern.
Wenn ich du wäre, wie würde ich aussehen? Wo würde ich wohnen?
Also das Thema war ja, wenn ich du wäre, und wir haben uns im Team in den 3 Tagen vor Ostern die Zeit gegeben zu sagen, wir probieren aus, wir forschen, wir machen Sachen mit unseren Gruppen, die uns interessieren. Und also die Texte sind wirklich alle geschrieben worden in der Zeit und die Musik ist komponiert worden in der Zeit und die Filme sind geschnitten worden in der Zeit.
Wären wir Freunde? Wäre ich berühmt? Könnte ich, wenn ich du wäre, wie würde ich aussehen? Wo würde ich wohnen? Könnte ich tanzen?
Ich bin Jill Versteeg.
Ich bin Eva Schönenbrucher.
Elisabeth Schlosser.
Emi Wohlgemuth.
Wir haben in der Schule so eine Musical-Gruppe, wo wir halt Musicals aufführen.
Ja, also ich habe auch was für was gesucht, was ich in den Ferien machen kann. Und mein Musiklehrer kam dann auf die Idee,
der hat mir die E-Mail geschickt mit den Links für die Seite hier und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht eine ganz schöne Beschäftigung.
Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das ist echt toll.
Es gab eine Filmgruppe, Schauspielgruppe, Tanzgruppe, Soundtrack. Die haben die Lieder geschrieben und
bildende Künstler. Also.
Ja, und die bildenden Künstler, die dann die Hintergründe gemacht haben und ja, alles halt gebaut haben. Und dann haben wir halt jeder einzeln eigentlich erstmal was gemacht und dann ist das alles so zusammengekommen.
Der Ansatz ist tatsächlich, hier vor allem die jungen Menschen zu gewinnen.
Auch die Kinder der Neubonner, der Mitarbeiter von Telekom, Post und UN zu gewinnen. Als Teilnehmer an Projekten und als Publikum. Zum Beispiel der modernen Oper Pinocchio.
Weil bei diesen Veranstaltungen oft auch die Eltern oder die Großeltern, Tanten, Onkel, also die Familien mit dabei sind und über die Kinder mit dem Theater in Berührung kommen oder mit der Musik in Berührung kommen und dann auch sich eingeladen fühlen oder angezogen fühlen, die Angebote des Theaters oder des Beethoven-Orchesters zu nutzen.
Ich spüre ganz deutlich, dass es hier wirklich ein Riesenpublikumspotenzial gibt, das noch nicht ausgeschöpft ist. Also das merkt man ganz deutlich. Das ist vielleicht das Reizvollste überhaupt an der Arbeit hier, dass wir kein Publikumsproblem haben und dass diese Stadt sich sehr verändert, aber sich eben nicht in Richtung Verarmung oder Überalterung verändert, wie das in anderen Kommunen das Problem ist. Diese Stadt ist wahnsinnig lebendig und scheint immer noch lebendiger zu werden.
Zwischenbilanz. Juli 2014. Spielzeitende.
2,5 von 3,5 Millionen sollten gespart werden.
Und?
Geschafft durch
erstens Eintrittspreiserhöhungen, zweitens Personalabbau und drittens eine 10-prozentige Kürzung aller künstlerischen Budgets. Und es ist vor allem auch lautlos geschafft, auch ohne Verlust an künstlerischer Qualität.
Aber, sagt die Chefin der Theatergemeinde,
man merkte schon insofern, dass es viel weniger Vorstellungen gibt.
Spielzeit 2013/14. 481 Vorstellungen in Oper und Schauspiel. Spielzeit davor 575.
Deswegen, weil es durch den Intendantenwechsel weniger Übernahmen gab. Dadurch ist die Gesamtbesucherzahl etwas zurückgegangen, aber nicht wirklich besorgniserregend. Und in der Form, in der das passiert ist, hatten wir es auch vorausgeplant.
Auslastung Oper 78%. Schauspiel 66%. Tanz 81%. Und die geplanten Einnahmen?
Auch erreicht. 3.740.000. So viel wie in der Spielzeit davor.
Aber jetzt?
Jetzt muss noch 1 Million gespart werden.
Das ist für mich gefühlsmäßig fast schwieriger, die 500.000 zu schaffen, als die 2,5 Millionen davor. So komisch das klingt. Ganz schwer werden die letzten 500.000.
Der Berater hat einen Rat dagelassen.
Mehr zu spielen. Das Angebot noch, um eine Produktion sicher mal auszuweiten und über diese Situation auch einen Großteil der Einsparungen zu realisieren.
Also unser Ansatz ist eigentlich das Gegenteil von dem, wonach die erste Spielzeit aussieht. Wir wollen deutlich mehr spielen und dadurch weniger sparen, sondern mehr einnehmen.
Neue Maßnahme.
Man muss mal überlegen, wo kann man denn Geld mehr einnehmen? Also das heißt Vermeidung von Schließtagen.
Sie werden im nächsten Jahr feststellen, dass wir im Musiktheater 20 Vorstellungen mehr haben.
Vorsichtig kalkuliert, wären das schon mal 200.000 Euro Mehreinnahmen allein in der Oper.
Im übernächsten Jahr wollen wir bei einer szenischen Premiere mehr landen, bei deutlich mehr Wiederaufnahmen und dann bei 40 Vorstellungen mehr.
Nochmal 200.000 Euro mehr.
Aber
das reicht immer noch nicht.
Und außerdem, das Orchester müsste mitspielen.
Das war der Kreislauf, dem ich hier schnell begegnet bin, dass die Technik immer gesagt hat, wir könnten ja mehr machen, aber das Orchester kann nicht mehr. Und das Orchester hat gesagt, wir könnten ja mehr machen, aber die Technik kann ja gar nicht mehr.
Ja, aber es scheitert wirklich daran, dass die Technik nicht in der Lage ist, und das ist mir ein Rätsel, weil es das ein Unikum in Deutschland ist, muss man schon mal so benennen. Jeder Klitsche schafft es morgens, eine Bühnenorchesterprobe zu machen und abends ein anderes Werk aufzuführen. Das scheint hier nicht möglich zu sein.
Stefan Blunier, Generalmusikdirektor, Chefdirigent des Beethoven-Orchesters. Das Orchester wird aus dem Theateretat bezahlt.
3,6 Millionen Euro. Pauschal für 130 Vorstellungen pro Spielzeit. Auch wenn es nur 80 spielt.
Das Beethoven-Orchester geht oft an einem Mittwochabend spazieren und wir könnten eine Vorstellung spielen, aber man schafft es nicht logistisch, die Vorstellung zu erstellen.
Der Techniker ist im Haus beschäftigt. Das heißt, er ist mit 39 Stunden am Haus beschäftigt. Ob der jetzt 39 Stunden eine Probe aufbaut oder eine Vorstellung aufbaut. Wenn wir jetzt mehr Vorstellungen haben, das ist dann nur etwas komprimierter, weil die Aufbauzeiten dann etwas kürzer werden. Nur wenn der eine Vorstellung aufbaut, passiert auch eine Vorstellung und dann wird die Vorstellung besucht und dann kommt Geld rein.
Intendant, Chefdirigent und Personalrat wollen offenbar dasselbe.
Und siehe da, im ersten Jahr, also in der nächsten kommenden Spielzeit, werden vom Orchester, glaube ich, fast 30 Termine mehr angeboten. Die können wir nicht alle wahrnehmen, aber das führt eben bei gleichem Personalstand zu mehr Angebot im Spielplan.
Aber am liebsten hätte die Opern 10 Premiere, aber wir sind auch ein Konzertorchester und wenn jetzt noch mehr verlangt wird, dann geht es einfach auch auf die Qualität, weil man sieht schon auch durch die Vorstellungszahl, die Techniker müssen noch mehr arbeiten, der Chor und die Sänger vor allem, die zum Teil erschütternd tiefe Gehälter haben.
Orchester und Chor werden sehr gut bezahlt, also es sind auch sichere Posten, die haben, das sind Lebensstellungen, die sind beliebt und das ist ein Fundus, den wir haben, den gibt man nicht auf, aber den müsste man meiner Meinung nach in eine neue Form überführen.
Volkmar Olbrich, Chordirektor am Bonner Theater.
Der Chor ist hervorragend mit Solisten auch besetzt, die ganz schnell auch kleinere Partien, mittlere Partien hier übernehmen können. Und gagenmäßig liegt das weit unter dem, was jemand bekommen würde, wenn man ihn von einem anderen Tag als Solist holen würde.
Aber ich wollte Ihnen das nur mal die Dimension hier oben zeigen. Alle 20 Zentimeter hängt hier eine Zugstange, die maschinell verfahren werden kann. Da gibt es auch ein extra Team ist in der Bühnentechnik integriert, die das fahren.
Auf dem Schnürboden über der Bühne ist die Maschinerie veraltet.
Die Hälfte der Obermaschinerie ist maschinell. Wir haben die andere Hälfte sind Handzüge. Das heißt, wenn ich 300 Kilo in so eine Zugstange einbinde, unten auf der Bühne, dann bringe ich 300 Kilo als Gegengewicht in den Zug. In Holland sind diese Züge zum Beispiel schon verboten.
Man will mehr spielen. Also braucht man ja mehr Arbeitszeit auch zur Verfügung. Wenn Sie irgendwann nur noch 2 Bühnenarbeiter haben, können Sie gar nicht mehr spielen. Sie brauchen einen gewissen Stamm, aber diesem Stamm muss man mehr technische Hilfsmittel an die Hand geben.
Also investieren.
Das ist eine Aufgabe des Finanzträgers.
Der Stadt.
Das ist oft so, wenn Sie sparen wollen, und zwar im Wortsinne sparen wollen, sodass Sie auch für schlechte Zeiten was zurücklegen können, dann müssen Sie oft erstmal investieren.
August 2014. Die Theaterferien gehen zu Ende. Der Paradebalkon am Opernhaus ist nicht mehr abgestützt. Jetzt wird daran gearbeitet. Der große Saal hätte auch Renovierungsbedarf.
Tja, die Bestuhlung, die ist auch schon fast so alt wie das Haus. Entsprechend haben wir da Probleme mit quietschenden oder defekten Stühlen. Das sind ja auch Unikate, die kann man jetzt nicht einfach bei IKEA kaufen. Da muss man dann auch entsprechend improvisieren, um die reparieren zu können. Neue Bestuhlung kostet natürlich auch Geld.
Da ist in 50 Jahren fast gar nichts geschehen. Das war interessanterweise in den vergangenen Jahren nicht eine Frage des Geldes. Es gab eigentlich immer Gelder, um Dinge zu tun, die dann aber nicht getan worden sind, weil sie strukturell in irgendeiner Form, die sich mir im Detail auch nicht genau erschließt, untergegangen sind. Ich sage das mal so abstrakt, aber man war tatsächlich nicht in der Lage, das Geld, das es gegeben hätte, auch für bauliche Verbesserungen zu verwenden.
Es gibt seit dem 1. April eine Bauingenieurin im Theater Bonn.
Eine neue Stelle auf der Gehaltsliste des Theaters.
Deren Aufgabe darin besteht, zunächst mal festzustellen, was ist zu tun. Eigentlich, sage ich mal kritisch, hätte man das schon vor 20 Jahren machen müssen, als klar war, dass hier Bonn nicht mehr Bundeshauptstadt sein wird. Schon damals hätte man die Strukturen so verändern, um nicht zu sagen verkleinern müssen, dass sie korrespondieren mit den finanziellen Möglichkeiten einer Stadt, die 300.000 Einwohner hat. Dieses ist nicht passiert und das müssen wir jetzt nachholen.
Nur das Alte zu erhalten, das kann es meiner Meinung nach nicht sein. Wir müssen, also der berühmte Ausspruch von Richard Wagner, Kinder schafft Neues.
Potenzielle Maßnahme.
Wir hatten ja früher eine eigene Tanzkompanie, die hat ja eigene Stücke. Die gibt's einfach nicht mehr, die sind weg.
Und wenn man eine eigenständige Ballettkompanie hätte, die am Haus ist, dann hätte man diese Schließdach auch wieder überbrückt. Das heißt, wenn man jetzt einfach nur mal von 700 Zuschauer ausgeht, mit einem Durchschnitt von 40 Euro, dann weiß man, was man mehr einnehmen kann.
28.000 Euro brutto, pro Abend.
Die Tanzsparte hier abzuschaffen, war sicherlich ein ganz schwerer Fehler.
Ja, unterschreibe ich. Sofort.
Eine Tanzsparte, die künstlerisch funktioniert und die ein Publikum hat, verursacht heutzutage eigentlich kaum Unkosten. Das hat vor allem zu tun mit den erbärmlichen Gagen, die die Tänzer kriegen. Gleichzeitig hat eine Tanzsparte aber auch viele positive Nebenwirkungen. Also wenn sie im Musiktheater wirklich verankert ist, tanzt sie ja nicht nur die Ballettabende, sondern steht auch bei der Gestaltung von Opernabenden, von Musicals zur Verfügung. Für alle diese Dinge müssen wir Gäste dazu engagieren.
Ein eigenes Ensemble spielt mehr Vorstellungen und wird dann unterm Strich kostenneutral zur jetzigen Situation sein.
Dann ist die Abschaffung einer Tanzsparte schon mal allein betriebswirtschaftlich ein vollkommener Unsinn. Reden wir jetzt mal gar nicht davon, dass es ideell komplett verantwortungslos ist, immer die zuerst zu schlachten, die die kleinste Lobby haben. Und ganz besonders wird einem das bewusst, wenn man wie hier internationale Tanzgastspiele als Ersatz hat. Das ist eine Reihe, wo wirklich ganz großartige Gastspiele kommen und die ist beim Publikum wahnsinnig nachgefragt. Aber wenn man gerade also jetzt in den letzten Monaten hintereinander weg da Gastspiele aus Kuba und aus Afrika hatte, dann denkt man sich, okay, die können sich ein Ballett leisten und wir behaupten, wir können das nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht.
Aber
was sagt der Kulturdezernent dazu?
Wenn der Generalintendant des Theaters Bonn meint, er müsse wieder eine eigene Tanzkompanie schaffen und er kann das gut begründen, dann werde ich auch dafür kämpfen, dass er das tun kann.
Nachspiel.
Im Moment haben wir jedenfalls ein sehr harmonisches Verhältnis und ich schätze vor allem auch sehr hoch ein, dass Herr Hellmich bereit ist, auch innovativ an Dinge heranzugehen, nach vorne denkend mit zu überlegen, wie kann man das Theater so gestalten und auch sein Umfeld so gestalten, dass es auf Dauer auch Erfolg haben kann, finanzierbar bleibt. Wir haben im Moment drei Spielorte, das Theaterzentrum in Beuel, die Oper und die Kammerspiele in Bad Godesberg. Und ich denke, dass Herr Helmich wahrscheinlich in diesem strukturellen Bereich die Einsparungen wird erbringen müssen. Wie das letztlich dann bewerkstelligt wird, weiß ich nicht. Gleichwohl wird perspektivisch auch für 2022 unumgänglich sein, dass wir uns von Spielstätten trennen.
Die Kunst des Sparens.
Sie hörten ein Lehrstück aus dem Bonner Stadttheater von Ulrike Bajor.
Es sprachen Frauke Pohlmann, Jochen Langner und Gerd Daasen.
Ton und Technik Ernst Hartmann und Jutta Stein.
Regie Claudia Katanek.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.